Rebecca, heute 29 Jahre.
Jeder kennt das Spiel Kniffel. Sobald das Kniffelspiel anfing und wir im Zimmer waren, wussten wir, es dauert nicht mehr lang, dann kommt sie rein. Und hat dann einfach ihre, ich weiß nicht, Wut, Unzufriedenheit an uns ausgelassen. Also mit der flachen Hand. Sie hatte eine Hand wie ein Mann. Und mit dem Aufkehrbesen, ne? Das harte Stück, das Besenstück. Ja, auf den Popo, auf den nackigen Popo.
Rainer Becker, Vorstandsvorsitzender Deutsche Kinderhilfe.
Die Misshandlung beginnt bei sogenannten Körperverletzungen wie der Ohrfeige oder auch mal dem heftigen Klaps auf den Po. Dann haben wir das Fixieren von Kindern, dass sie irgendwo gefesselt werden. Wir erleben, dass das Kinder verbrüht werden, verbrannt werden. Eiskalte Abduschen bei Kindern, die noch nicht trocken sind. Wir haben Fälle, wo den Kindern Brandverletzungen zugefügt werden, wo ihnen Säurereiniger eingeflößt werden. Bis hin, wo Kinder langfristig und besonders schwerwiegend verletzt werden. Da werden Zähne herausgeschlagen, Knochen gebrochen, da werden Kinder vergiftet. Die Misshandlung beginnt natürlich auch schon bei psychischer Gewalt. Wenn ich jemanden demütige, bloßstelle, herabsetze, wenn ich jemanden beschimpfe, ihm seinen Selbstwert nehme, das kann genauso wehtun oder noch nachhaltiger wehtun wie körperliche Schmerzen.
Sandra Krause-Ackermann, Sozialpädagogin, Jugendamt Wiesbaden.
Also wenn wir die Möglichkeit hätten, öfter vorbeizugucken, wäre das toll. Dafür bräuchten wir mehr Personal. In der Regel ist es so, dass wir alle 6 Monate, vielleicht auch zwischendurch nochmal, Kontakt mit der Familie haben. Aber dass man jetzt sagt, wir kennen die Familie, weil wir da einmal in der Woche vorbeikommen und das immer schön kontrollieren können, so ist es nicht.
Sandra Krause-Ackermann widmet sich wieder konzentriert ihren Akten. Sie gehört zum Team Kinderschutz im Wiesbadener Jugendamt. Sie muss das Hilfeplangespräch von gestern noch dokumentieren, in der geöffneten digitalen Akte. Datum, beteiligte Personen, gewichtige Anhaltspunkte. In einer Stunde hat sie einen Hausbesuch. Die Zeit bis dahin will sie nutzen, um ihren Stapel abzuarbeiten. Dokumentation frisst in den Jugendämtern 63% der Arbeitszeit, zeigt eine aktuelle Studie der Hochschule Koblenz.
Also die Dokumentation ist ein großes Problem. Es ist einfach unglaublich viel. Und selbst wenn ich meine Termine so lege, dass ich denke, ach, heute habe ich den Vormittag frei, den habe ich nicht. Dann kommen dann 10 Anrufe oder dann kommt bei einer Kollegin vielleicht auch noch was rein, wo ich dann auch noch mal unterstütze oder berate.
Für den Kontakt mit den Familien bleibt wenig Zeit. Oft zu wenig. Vor 10 Jahren hat die energische 43-Jährige ihren Job als Schulsozialarbeiterin an den Nagel gehängt, um im Jugendamt intensiver mit Kindern, Müttern und Vätern zu arbeiten. Entscheidungen zu treffen, Hilfe zu organisieren. Das konnte sie als Sozialarbeiterin nicht. Und Hilfe ist bitter nötig. Tausende Kinder und Jugendliche werden Jahr für Jahr von Familienmitgliedern körperlich und psychisch misshandelt, teilweise auch sexuell. Tritte ins Gesicht, Schläge mit dem Gürtel, stundenlanges Einsperren in stockdunklen Räumen. Das sind die Fälle, die in die bundesweite Kriminalitätsstatistik einfließen. Fälle, die zur Anzeige gebracht und polizeilich ermittelt werden. Das aber sind die wenigsten. Gewalt gegen Kinder ist in Deutschland seit 18 Jahren gesetzlich verboten. Aber noch immer gehört es zum Erziehungsalltag. Doch wo fängt Misshandlung an? Ist zum Beispiel eine Ohrfeige schon Misshandlung? Der Deutsche Bundestag gibt folgende Definition.
Kindesmisshandlung ist eine nicht zufällige, bewusste oder unbewusste, gewaltsame körperliche und/oder seelische Schädigung, die in Familien oder Institutionen, zum Beispiel Kindergärten, Schulen, Heimen geschieht und die zu Verletzungen, Entwicklungsverzögerungen oder sogar zum Tode führt und die somit das Wohl und die Rechte eines Kindes beeinträchtigt oder bedroht. Bundestag, Drucksache 10, 4560.
Kinder haben das Recht auf gewaltfreie Erziehung. Selbst eine Ohrfeige kann zu kleinsten Rissen in den Brückenvenen führen, die das Kindergehirn im Schädel halten. Diese Einblutungen können neurologische Auswirkungen haben für das Kind, aber auch traumatische. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Erziehungsmaßnahmen sind unzulässig. So steht es seit dem Jahr 2000 im Bürgerlichen Gesetzbuch. Mit diesem Kinderrecht wurde ein Leitbild für die Erziehung formuliert. Gewalt als Mittel der Erziehung ist in Deutschland nicht zu rechtfertigen, sondern verletzt die Würde des Kindes. Die damalige Bundesjustizministerin Brigitte Zypris stellte 5 Jahre später fest, das Gesetz habe nach seinem Inkrafttreten zu einer Bewusstseinsveränderung in der Bevölkerung geführt. Eine Befragung zeige, Eltern würden ihre Kinder immer häufiger gewaltfrei erziehen. Nicht alle. Sandra Krause-Ackermann hat schon vielen Müttern, Vätern und Kindern helfen können, aber nicht allen. Eines der Kinder hat sie verloren. Sie wird nachdenklich, als sie darüber spricht. Stiller. Dann klingelt schon wieder das Telefon.
Sex- und Sozialarbeit Krause-Ackermann? Okay. Mhm. Wie alt ist das Baby? Mhm. Und Schütteltrauma, woran machen Sie das fest? Hirnblutung. Okay. Das Kind ist jetzt bei Ihnen in der Klinik? Okay.
Sie greift sich einen Stift und macht sich Notizen. Ein Arzt einer Wiesbadener Klinik hat angerufen, Verdacht auf Schütteltrauma bei einem 3 Monate alten Baby. Schütteltrauma, sagt sie, versetze sie jedes Mal sofort in Alarmstimmung. Denn Schütteln kann Babys töten oder zu schwersten Behinderungen führen. Krause-Ackermann beendet das Gespräch und trommelt das Team zusammen.
Lisi?
Ja?
Ich habe eine akute Kindeswohlgefährdungsmeldung bekommen, gerade von der Klinik. Hast du einen Moment?
Ja.
Vielleicht können wir uns unten in dem Raum sammeln, dass wir einfach mal kurz besprechen.
Besteht ein Verdacht, dass ein Kind misshandelt wird, muss das Jugendamt dem nachgehen. Egal, ob der Nachbar meldet, der Kinderarzt oder der Schulsozialarbeiter. Jeder Verdacht wird dokumentiert. Im Jahr 2016 prüften die Jugendämter in Deutschland in rund 137.000 Fällen, ob Kinder gefährdet sind. Rund 22.000 dieser Fälle waren so schwerwiegend, dass das Jugendamt von einer akuten Gefährdung des Kindes ausgegangen ist und Schutzmaßnahmen ergriffen hat. Die meisten dieser Kinder zeigten Anzeichen von Vernachlässigung, gefolgt von psychischer und körperlicher Misshandlung. Besonders betroffen waren Kleinkinder bis zum Alter von 3 Jahren. Die Form der Misshandlung ist bei Babys meist das Schütteltrauma. Es führt zu Behinderungen oder zum Tod.
Das Schütteltrauma zum Beispiel ist relativ schwer herauszufinden.
Dr. Sylvester von Bismarck, Kinderchirurg.
Kinder werden über längere Zeit mit massiver Gewalt hin und her geschüttelt. In einem Moment, wo die Eltern einen Kontrollverlust haben. Und das führt zu Blutungen in die Schädelhöhle hinein. Und diese Folgen dieses Schütteltraumas sind relativ unspezifisch. Das heißt, diese Kinder sind sehr müde oder verlangsamt, sind insgesamt auffällig. Aber es ist nicht so richtig klar zu sagen, ist es ein Schütteltrauma gewesen. Schütteltrauma gehen häufiger auch einher mit Knochenbrüchen im Bereich des Brustkorbes, weil dort die Kinder festgehalten werden. Dort kann man möglicherweise Rippenverletzungen erkennen, meist nicht bei dem Untersuchungsbefund, aber möglicherweise bei einem Röntgenbild. Das sind solche Zeichen, auf die man achten sollte.
Sylvester von Bismarck leitet als Oberarzt eine von insgesamt 5 Kinderschutzambulanzen in Berlin. Hier stellt der Senat der Stadt seit etwa 1,5 Jahren für 5 Spezialambulanzen Geld zur Verfügung. Für die Jahre 2016-17 waren das insgesamt 1,2 Millionen Euro. Einen Misshandlungsfall wie beispielsweise ein Schütteltrauma zu erkennen, ist schwierig und aufwendig, sagt der Kinderchirurg. Im normalen Klinikalltag kaum zu leisten. In Kinderschutzambulanzen können Expertenteams diese aufwendige Untersuchung übernehmen, denn hier versammelt sich medizinisches Wissen. Neurologen, Gynäkologen, Chirurgen und Rechtsmediziner.
Wir brauchen dazu ein Spezialwissen und dieses Spezialwissen sollte eigentlich vermittelt werden, frühzeitig im Studium. Das ist leider nicht so der Fall. Es gibt eben immer noch ein deutliches Defizit an Wissen, an dem man sehr stark arbeiten muss, damit man frühzeitig erkennt, dass es ein möglicher Kinderschutzfall ist. Denn in 3/4 der Fälle, die uns vorgestellt werden, gibt es Umstände, die uns denken lassen, dass Verletzungen durchaus zugefügt worden sein können.
Doch nur in ganz wenigen deutschen Kliniken gibt es eine Kinderschutzambulanz. Das liege an der Finanzierung, sagt Sylvester von Bismarck. Kinderschutzambulanzen arbeiten in der Regel nicht kostendeckend. Noch bis vor kurzem gehörte der Kinderschutz nicht zu den Regelleistungen der Krankenkassen. Mittlerweile gäbe es aber einen Abrechnungsmodus für Untersuchungen in Kinderschutzfällen. Und dennoch, hier sei noch viel Luft nach oben, sagt der Berliner Kinderchirurg und schildert einen typischen Misshandlungsfall der Kinderschutzambulanz.
Also das hier ist sozusagen so ein Kind, das sieht man schon im Bereich des Kopfes, diese Griffspuren, wo man also schon sehen kann, wie eine Hand sozusagen über das Gesicht des Kindes drüber gewischt hat. Wir sehen auch am Körper weitere Verletzungszeichen. Wir sehen eine gerötete Ohrmuschel, die zeigt, dass dort in jedem Falle erhebliche Gewalt gegenüber dem Kind angewandt wurde. Und das wäre so ein Fall, wo man sagen würde, da sind weitere sowohl diagnostische, möglicherweise auch therapeutische Maßnahmen beim Kind erforderlich. Und ein solches Kind kann unter ungeklärten Umständen zumindest zunächst nicht nach Hause.
dramatisch sind natürlich die Wohnungen, die man betritt als Polizeibeamter, wo man mit den Füßen schon am Boden festklebt, wo man schon durch die Nase wahrnimmt, dass Sachen in den Ecken verfaulen, es ist ein sehr muffiger, aber auch sehr einfach übler Gestank ist, wo Badewannen voll mit Exkrementen sind, wo man sieht, dass Duschen nicht mehr benutzt werden können, auch Waschbecken nicht. Die Küchen vollgestellt sind mit Geschirr, mit Essensresten, die vor sich hinschimmeln. Ja.
Hauptkommissar Ralf Benzin hat das alles schon gesehen. Er leitet das Sonderkommissariat 123 des Berliner Landeskriminalamtes. Es ist das einzige Sonderkommissariat in ganz Deutschland, das ausschließlich in Fällen von Misshandlung von Schutzbefohlenen ermittelt.
Die Fälle, die uns erreichen, sind in der Regel im Bereich der Vernachlässigung von Kindern. Entweder Eltern, die sich um ihre Kinder nicht kümmern, die nicht zur Schule geschickt werden, die nicht versorgt werden von den Eltern, bis hin dazu, dass sie in völlig verdreckten Wohnungen leben müssen, wo auch Toilettenspülung nicht mehr funktioniert, Haustiere ihre Exkremente in der Wohnung lassen. Im Bereich der Misshandlung von Kindern reicht es, wenn man so will, vom regelmäßigen Schlagen mit der flachen Hand über das ständige Erniedrigen bis hin zu Schlagen mit Gegenständen und im Extremfall auch lebensgefährlichen körperlichen Misshandlungen.
Ralf Benzin hat bis vor 3 Jahren bei der Mordkommission gearbeitet. Jetzt ist er Chef des Sonderkommissariats. Kinder, die misshandelt werden, haben in der Regel keine Chance, sich zu wehren, sagt er. Sie müssen in der Familie wohnen bleiben, wenn keiner ihnen hilft. Er will helfen.
Solche Klinikum hat angerufen und mal wieder gibt es ein misshandeltes Kind dort. Beide Elternteile sind vor Ort. Das Jugendamt kommt zu 13 Uhr zum Konfrontationsgespräch.
Ja.
Ja, okay. Wer kann heute länger machen?
Bis zu 1000 Fälle im Jahr bearbeitet sein Team. Vernehmung und Befragung von Zeugen, wie zum Beispiel Nachbarn. Gespräch mit Ärzten, Kita-Erziehern oder Lehrern, die möglicherweise mitbekommen haben, dass Kinder misshandelt werden oder die Verletzungen gesehen haben. Aber auch das Jugendamt ist ständiger Ansprechpartner.
Wir sind auf Informationen der Jugendämter natürlich angewiesen. Die Jugendämter arbeiten mit den Kindern, arbeiten mit der Familie und können einschätzen, ob das Kindeswohl gefährdet ist, ob weitere Misshandlungen zu befürchten sind. Auf der anderen Seite hat das Jugendamt natürlich auch einen anderen Fokus. Das Jugendamt muss auf Dauer mit den Familien zusammenarbeiten. Das Jugendamt ist aufgerufen, die Kinder zu schützen, aber es geht halt auch sehr um die Arbeit mit der Familie. Unser Fokus ist das Strafverfahren, ist der staatliche Strafanspruch, wenn man so möchte.
Das Jugendamt hat eine Wächterfunktion. Doch kann es dieser überhaupt ausreichend nachkommen? Nein, zeigt die aktuelle Studie der Hochschule Koblenz, berufliche Realitäten im ASD, die Herausforderung sozialpädagogischer Arbeit heute. Und das hat verschiedene Gründe, erklärt Katinka Beckmann. Sie ist seit 2010 Professorin für die Pädagogik der frühen Kindheit und hat die Studie durchgeführt.
Kinderschutz misslingt dann, wenn Zeit, Raum, Wissen und Erfahrung fehlt. Und das kann ich jetzt auch so mit der Studie für die Jugendämter bestätigen. Wir haben bei 1/3 der Jugendämter überhaupt gar kein Einarbeitungsmodell. Und bei den 2/3, die ein Einarbeitungsmodell haben, da ist es so, dass bei 56% die Einarbeitungszeit kürzer ist als 3 Monate. Das muss man sich jetzt mal einmal wirklich vorstellen. Also kürzer als 3 Monate und das in einem Bereich, wo sie ja letztendlich auch unter anderem die Aufgabe haben, darüber zu entscheiden, nehme ich dieses Kind aus der Familie raus oder kann ich es verantworten, es noch dort drin zu lassen.
Die Studie zeigt weitere strukturelle Probleme in den Jugendämtern.
Zu viele Fälle. In manchen Städten Baden-Württembergs, Nordrhein-Westfalens, Niedersachsens, Schleswig-Holsteins, Sachsens und in Berlin betreuen Jugendamtsmitarbeiter über 100 Familien gleichzeitig. Experten halten nicht mehr als 35 Familien für sinnvoll. Zu hohe Mitarbeiterfluktuation. Für die Familien bedeutet das, bei fast 52% wechselt der zuständige Betreuer mehrmals. Zu schlechte Ausstattung. Beispiel Diensthandy. 73% der Jugendamtsmitarbeiter geben an, kein Dienstmobiltelefon zu haben. Zu viel Papierkram. Die Dokumentation verschlingt 63% der Arbeitszeit. Für die Arbeit mit den Familien bleibt wenig Zeit.
Eine schwierige Arbeit unter schwierigen Bedingungen, bestätigt auch Kerstin Kubisch-Spiesk. Sie leitet das Jugendamt Berlin-Mitte. Rund 80% ihrer Arbeitszeit verschlingt die Rekrutierung von neuem Personal. Und oft müssen die Neuen ins kalte Wasser springen, ohne Einarbeitungszeit. So geht es seit Jahren.
Und wir haben aber in den letzten Jahren immer wieder versucht, auch auf unsere Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen. Und 2013 hatten wir ein absolutes Tief und haben hier also auch die weißen Laken aus den Fenstern gehangen. Da hatten wir noch eine Situation, dass wir viele, viele Stellen nicht besetzt hatten und viele Kolleginnen auch in Krankheit waren und wir sehr verzweifelt waren.
Doch Hilferufe wie diese blieben ungehört. Als Kerstin Kubisch-Spiesk dann noch merkte, dass andere Jugendämter vergleichbare Probleme haben, tat sie sich mit der Koblenzer Sozialwissenschaftlerin Katinka Beckmann zusammen. Insgesamt 652 Jugendamtsmitarbeiter deutschlandweit hat Beckmann für ihre Studie in den letzten Monaten befragt. Das Ergebnis erschreckend. Kinder leiden und sterben in Deutschland, weil bei Jugendämtern Personal und Geld fehlen. Zurück im Wiesbadener Jugendamt, bei Sandra Krause-Ackermann und dem Verdacht auf Schütteltrauma, diesmal bei einem 3 Monate alten Baby. Es gibt noch 2 andere Kinder in der Familie, Kita-Alter. Die Sozialpädagogin berät sich mit ihrem Team.
Soweit ihr das jetzt überblicken können, kann das Baby bis Mitte nächster Woche da bleiben, weil die einfach noch ganz viele Untersuchungen auch machen müssen.
Was beschreibt die Klinik denn genau? Wann ist das Kind denn eingeliefert worden?
Heute Morgen. Die Eltern haben das Kind gebracht, sind aber vom Kinderarzt geschickt worden. Also es ist wohl nicht so gewesen, dass die selber irgendwie da gesagt haben, wir müssen auf jeden Fall mal in die Klinik. Die Mutter ist wohl Hausfrau, die ist zu Hause, das 2-Jährige ist in keiner Einrichtung. Über den Vater weiß ich jetzt gar nichts.
2 Stunden braucht das Kinderschutzteam, um alles zu organisieren. 2 Kollegen fahren ins Krankenhaus. Sandra Krause-Ackermann ist nicht dabei, sie muss sich jetzt um andere Fälle kümmern. Das Baby mit dem Schütteltrauma beiseite schieben. Alltag, sagt sie.
Wir haben viel Verantwortung, wir haben viel Stress und wir müssen ganz viel wuppen mit wenig Personal. Das ist schon auch manchmal schwer auszuhalten.
Sie packt ihre Tasche. Adresse, Fallbeschreibung, Kekse. Ein Hausbesuch steht an. Dazu braucht sie ihr privates Auto, denn für knapp 100 Mitarbeiter im Jugendamt gibt es nur 2 Dienstwagen.
Also wir fahren jetzt zur Familie Diehl. Die Frau Diehl hat vor circa 3 Wochen ihr 6. Kind bekommen. Da wollen wir einfach mal das Kind willkommen heißen, gucken, wie es dem Kind geht und auch, wie es Frau Diehl geht. Die kennen wir schon lange. Bin mal gespannt, was sie so erzählt.
Marlena Diehl, die in Wirklichkeit anders heißt, hat eine problematische Vergangenheit. Ihr Ex-Partner hat sie geschlagen. Jetzt ist sie alleinerziehende Mutter von 6 Kindern. Das jüngste Baby Mia ist erst seit 3 Tagen zu Hause und die Jugendamtsfrau prüft, ob sie alles im Griff hat.
Hallo, machen Sie uns auf. Hallo?
Hallo.
Hallo, Frau Diehl.
Geht's Ihnen gut?
Ja, danke schön. Da ist ja das Kleine.
Ja.
Zeigen Sie doch
besonders klein.
Fürsorglich, aber bestimmt scannt Krause-Ackermann die Wohnung, nimmt Baby Mia auf den Arm, fragt immer wieder, wie sie unterstützen kann. Am Ende einigen sich beide auf eine Kinderfrau, die regelmäßig kommen wird. 45 Minuten dauert das Gespräch. Ganz schön knapp, sagt Krause-Ackermann. Leider. Doch ihr nächster Termin im Jugendamt wartet.
Also wenn wir die Möglichkeit hätten, öfter vorbeizugucken, wäre das toll. Dafür bräuchten wir mehr Personal. In der Regel ist es so, dass wir alle 6 Monate, vielleicht auch zwischendurch noch mal, Kontakt mit der Familie haben. Aber dass man jetzt sagt, wir kennen die Familie, weil wir da einmal in der Woche vorbeikommen und das immer schön kontrollieren können, so ist es nicht.
Ob ein Kind in Gefahr ist oder nicht, kann die Jugendamtsmitarbeiterin nicht immer nachweisen. An diesen Fällen muss man dranbleiben, sagt Krause-Ackermann. Eine Gratwanderung, die sie mit Anna Schmidt erlebt hat. Den Namen haben wir verändert. Anna Schmidt hat eingewilligt, ihren Sohn Julian in einer Wohngruppe unterbringen zu lassen und ist damit einer Inobhutnahme durch das Jugendamt zuvorgekommen.
Es musste sein, also es war der richtige Weg, sich an das Jugendamt zu wenden und zu sagen, ich schaffe es alleine nicht mehr. Ich habe es ja probiert, mehrfach. Ich habe es nicht geschafft und die Situation hat sich zugespitzt. Er wurde in der Schule immer auffälliger. Zu Hause wurde es immer dramatischer, sage ich mal, vorsichtig. Es war einfach nicht mehr haltbar.
Das Team vom Kinderschutz des Wiesbadener Jugendamtes hatte lange den Verdacht, dass Anna Schmidt ihren 8-jährigen Sohn schlägt. Ihr Sohn Julian zeigte in der Grundschule auffälliges Verhalten. Die Lehrerin nahm Kontakt mit dem Jugendamt auf. Aber es gab keine Beweise und auch der Junge schützte seine Mutter. Heute ist Anna Schmidt zum Gespräch eingeladen, um alles rückblickend noch einmal zu besprechen, aber auch um zu überlegen, wie es weitergeht mit Julian.
Ist Ihnen auch mal die Hand ausgerutscht?
Ja, das ist passiert.
Wie hat er reagiert?
Mit Gegenwehr. Ja, also er wurde mir gegenüber auch körperlich aggressiv dann und die Situationen schaukeln sich dann hoch. Da gibt ein Wort das andere und ja, da hat es auch mal geknallt. Es ist kein schönes Gefühl, wenn man feststellen muss, dass man irgendwann nicht mehr Herr über sein eigenes Empfinden ist und sich daraus dann sowas halt eben ergibt, dass man einem Kind gegenüber so körperlich wird. Es war nicht der richtige Weg.
Für einen besseren Weg hat Sandra Krause-Ackermann intensiv gekämpft. In vielen Gesprächen mit der Mutter, die so körperlich wurde, wie sie selber sagt. Julian konnte sie helfen, auch seiner Mutter. Beide sind in Therapie. Doch sie weiß, jedes Kind kann sie nicht retten.
Also es ist schon mal ein Kind gestorben. Das war für mich sehr, sehr hart, weil ich diese Familie auch kannte. Und das Kind war für kurze Zeit aus der Familie draußen und ist dann wieder zurück. Und dann war es tot.
So etwas kommt leider immer mal wieder vor. Kevin aus Bremen, Jamur aus Hamburg, Emily aus Wismar. Diese Kinder wurden zu Tode gequält. Groß war das Entsetzen in der Bevölkerung, als das bekannt wurde. Betroffenheit aber auch bei den Politikern. So etwas sollte nie wieder passieren. Kinder müssten in Zukunft besser geschützt werden. Doch dass das Kindeswohl nicht immer wirkungsvoll geschützt wird, aufgrund von strukturellen Defiziten in den Jugendämtern, belegt die aktuelle Studie der Hochschule Koblenz. Aber auch Familienrichtern fehlt es häufig an Erfahrung. Das zeigt der Fall Lilly. Im November 2014 kommt sie als Frühchen zur Welt. 4 Wochen später dürfen die Eltern sie mit nach Hause nehmen. Ein unruhiges Baby, das viel schreit und nicht gut trinkt. Bei einer Vorsorgeuntersuchung stellt die Kinderärztin blaue Flecken an Armen und Beinen fest. Sie rät den Eltern, das Kind im Kinderkrankenhaus untersuchen zu lassen. Hämatome können auch Folge einer Gerinnungsstörung sein. Aber das ist bei Lilly nicht die Ursache. Die Ärzte entdecken beim Röntgen 9 Rippenbrüche. Die Eltern haben dafür keine Erklärung. Das Jugendamt Köln lässt ein rechtsmedizinisches Gutachten erstellen.
Das Auftreten symmetrischer Rippenbrüche ist nur durch eine massive Brustkorbkompression und kräftige Gewalteinwirkung zu erklären.
Die leiblichen Eltern verlieren das Sorgerecht. Lilly kommt in eine Pflegefamilie. Und alle denken, Lilly hat jetzt ein neues, sicheres Zuhause. Doch die leiblichen Eltern von Lilly wehren sich vor dem Oberlandesgericht Köln. Der Familiensenat ignoriert das familienpsychologische Gutachten und fasst im Oktober 2016 den Beschluss: Wenn das Jugendamt die leiblichen Eltern weiter unterstützt, kann Lilly zurück, behutsam, innerhalb von 6 Wochen. Doch jedes Kind hat vor Gericht Anspruch auf einen Beistand, der seine Interessen vertritt. Lillys Verfahrensbeiständin gibt sich mit dem Urteil nicht zufrieden. Sie legt Verfassungsbeschwerde ein. Und das Bundesverfassungsgericht als höchste richterliche Instanz gibt der Beschwerde recht. Lilly kommt zu ihrem eigenen Schutz nicht zurück in die Familie. Eine schallende Ohrfeige an die Richter am Oberlandesgericht Köln. Damit solche Fehler nicht passieren, plädiert Stefan Heilmann, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Frankfurt, für eine Risikominimierung. Weil Familienrichter über das Schicksal von Kindern, Eltern und von Familien entscheiden, müssten sie besser qualifiziert werden, um zu gewährleisten,
dass Familienrichter den besonderen Anforderungen in dem Verfahren auch gerecht werden können. Und dazu braucht es insbesondere neben der Erfahrung auch besondere außerjuristische Kenntnisse, um ein Problembewusstsein für die Belange der Kinder in dem Verfahren zu haben. Das heißt, sie müssen sich weiterbilden lassen, sie müssen fortgebildet werden und sie sollten, wie gesagt, eine gewisse Erfahrung in der Richtertätigkeit auch haben, bevor sie an das Familiengericht versetzt werden. In dem Verfahren in Köln hat nun erstmals eine Verfahrensbeiständin Verfassungsbeschwerde eingelegt und hat eine Verletzung der Grundrechte des Kindes geltend gemacht. Insofern war das Verfassungsgericht schon von der Verfahrensart her gehalten, alles vor dem Hintergrund der Grundrechte des Kindes zu prüfen. Und das war die Besonderheit.
Das Verfahren um die heute 3-jährige Lilly hat deutlich gemacht, dass auch ein Kind selbst einen Schutzanspruch gegenüber dem Staat hat. Es rückt die Rechte des Kindes in den Fokus und wird hoffentlich dazu führen, dass Kinder in Deutschland in Zukunft besser vor Misshandlung geschützt werden. Die Debatte um eine bessere Qualifizierung der Familienrichter allerdings hält an. Anfang Juli beraten darüber die Länderjustizminister in Eisenach.